Sali Tobi. Danke für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Das ist gerade ein bisschen viel. Danke für die Einladung. Mein Name ist Tobias Fankhauser, ich komme aus dem Baselbiet. Und bin früher mal Sportler gewesen. Mittlerweile habe ich jetzt Seite gewechselt und bin als Mitarbeiter im Bereich Paracycling für den Rad- und Paracycling-WM zuständig. Und wo in Zürich stattfindet das nächste Jahr. Und weil mir vom Sport her jetzt ein bisschen langweilig ist, habe ich gedacht, fange ich mit Politik an. Bin in Behindertensession gewählt worden, der Frühling, und kandidiere jetzt für einen Nationalrat auf der Liste 71 von den Grünen im Baselbiet.
Wie ist denn die Faszination zu der Politik wirklich? Ist es wirklich nur aus Langeweile passiert? Oder bist du vorher ein politisch denkender Mensch gewesen? Und was hat dich politisiert?
Ich bin eigentlich wirklich seit mehr oder weniger Kind auf immer sehr interessiert gewesen, vor allem auch am Weltgeschehen und am Geschehen der Schweiz. Habe viel Zeitung gelesen, ich wollte früher unbedingt Journalist werden. Und habe mich aber nie irgendwie können durchringen, in einer Partei anzuschliessen oder wirklich aktiv zu werden. Wo dann aber in Amerika der Sturm aufs Kapitol war, im 21. Und ich mich auch immer mehr so ein bisschen habe beschäftigen mit der Weltlage, habe ich mich dann dazu entschieden, der Grünen Partei beizutreten, weil ich es einfach wichtig finde, dass auch Leute politisch aktiv werden und das auch kommunizieren und nicht irgendwie einfach sich im Stillen eine Meinung bilden. Und so bin ich dann in Politik gekommen. Und mit dem Maya Graf haben wir ja in Basel bei der Grünen Ständerätin, die sich auch sehr für die Anliegen von Menschen mit Behinderung einsetzt. Und sie haben mich dann auf die Behindertensession aufmerksam gemacht. Und so bin ich jetzt so vom einen ins andere am Rutschen.
Ja, ich habe gerade am letzten Freitag mit dem Philipp Schüpp von der Prime-Firmis geredet, wo auch ein bisschen die Behindertensession orchestriert hat. Mhm. Wie war für dich der Tag, der 23. März?
Vielleicht noch so ein bisschen zum Vorfeld oder so. Ich war am Anfang recht skeptisch und da hat Philipp auch von mir so den einen oder anderen so ein kritische Mail abbekommen.
Finde ich ja gut. Kritik ist immer gut.
Genau, solange sie konstruktiv ist, bin ich noch mit dir einig. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass die erste Behindertensession, vor allem auch so ein bisschen die Vorbereitung und so, aber nachher den Tag selber habe ich wirklich mega interessant und konstruktiv gefunden. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass wir im Nationalratssaal sein dürfen und es auch von der Kulisse her sehr stimmig und ein rundes Bild gegeben hat, war es auch wirklich mal spannend gewesen, mit einer mega vielfältigen Gruppe Menschen zu diskutieren. Ich bin aus meiner kompletten Sportbubble rausgekommen, wo du eigentlich nicht links und rechts schaust.
Sondern geradeaus
fährst. Genau. Und eigentlich jede Ablenkung ist schlecht und halt dich davon ab, irgendwie mehr über eine neueste Recovery-Shake herauszufinden. Auf jeden Fall. Also ich denke, es geht auch anderen Menschen mit ihren Behinderungen oder im Leben so. Und die Session hat mir wirklich auch gezeigt, wie breit das Spektrum ist von Menschen mit Behinderungen. Im Sport bin ich immer einer gewesen mit relativ vielen Einschränkungen.
Ja.
Aber dass es natürlich jetzt im Alltag noch mehr Menschen gibt mit schwereren Behinderungen und was sie für Challenges erleben täglich. Es war schon mal sehr spannend, das live zu hören. Und ich muss sagen, Brian Film muss ich ihnen wirklich ein Kränzchen winden, wie sie es orchestriert haben, dass alles aufgeht. Und jetzt auch, wie ich jetzt merke, dass es wirklich auch Teil von einer lang anhaltenden Kampagne ist, um wirklich hier mehr Sichtbarkeit zu schaffen, was ich absolut begrüßen.
Ja, ich gebe dir da recht. Ich merke, dass ich auch als verantwortlicher Inklusion im Kleintheater, dass ich gemeint, ich sei wirklich Experte für das Thema Behinderung, bis ich dann gemerkt habe, ja, ich bin nur Experte für Rollstuhlsachen, für Mobilitätseingeschränktheit, wenn es dann aber darum geht, um Hörbehinderung oder Sehbehinderung, die Abstufungen, die habe auch ich Greenhorn-mässig eigentlich in den gleichen Topf schieben und habe gar nicht gemerkt, dass da auch von Gehörlosigkeit oder wirklich taub ein himmelgeweihter Unterschied ist. Also Behinderung, wie du gesagt hast, ist so vielseitig, dass man wirklich merkt, Inklusion ist eigentlich noch viel grösser, wenn man Inklusion wirklich fertig denkt, da kommen wir ja noch ganz andere Gruppen rein, dass das ein Langzeitprojekt ist, eine inklusive Schweiz.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Das bin ich auch jetzt in meinem Job bei der Rad- und Paracycling-WM in Zürich am Lehren, Erfahren und hoffentlich einigermaßen gut umsetzen. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass das verschiedene Expertisen braucht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das offen kommuniziert, wo man seine Stärken hat, sein Wissen etc. und sich dann auch nicht scheucht, um diese Wissenslücken noch immer anders auffüllen zu lassen. Und ich finde auch, es zeigt vor allem, dass wenn wir schon Mühe haben, das Bild von das vielfältige Bild von Menschen mit Behinderung zu erfassen, ist es umso wichtiger, dass eben die Selbstvertretung endlich im Parlament zum Beispiel ankommt. Weil wie wollen denn die Damen und Herren Nationalräte in Gesetz etc. befinden, wo uns betrifft?
Jetzt so richtig schön im Wahlkampf, was sind die grössten Aha-Erlebnisse vom Wahlkampf von Tobias, sein erster für die Grünen?
Wie wenig Menschen mit Behinderungen sich noch, glaube wirklich so getrauen, gegen aussen zu treten in der Politik. Ich war letztes Jahr der TV von den Grünen gewesen, und da hat es doch der ein oder andere, der auch mit einer Behinderung lebt, die man vielleicht auch nicht unbedingt sieht, ja. Aber sich nachher exponieren, ist sicher nochmal ein Schritt mehr. Und das hoffe ich, kann man jetzt mit dieser Kampagne von ProInfirmis so ein bisschen Motivation machen. Und das ist sicher so ein bisschen das Aha-Erlebnis gewesen. Zum einen, das andere ist halt auch einfach, was es dann gleich noch für Mehraufwand gibt. Jetzt beim Plakataufhängen zum Beispiel war es nicht die grösste Hilfe gewesen. Dass man sich dann halt ein bisschen aufteilen muss, wer macht was und wie handgestrickt, also es gleich irgendwie noch ist.
Ja, wie
auch jetzt so
handarbeitet ist, dass Digitalität ja schon irgendwo da ist, aber noch nicht im Alltag eines Wahlkämpferinnen, oder?
Ich meine jetzt mehr also ein bisschen, also ich habe jetzt wirklich auch hier wieder nur den Tunnelblick, grüne cool. Wahlkreis Waldenburg und vielleicht noch so ein bisschen grüne Basel-Land, aber auch dort, wir sind alle berufstätig oder sonst irgendwie im Leben engagiert und der Wahlkampf ist dann einfach eins zusätzliche Load, wo man noch hat. Das heisst, es ist dann auch viel einfach improvisiert, wo
man jetzt so handgeschickt.
Tagesschau-Konsument vielleicht immer so den Eindruck kann gewinnen, es ist alles mega.
Also planen.
Genau. Und, so. Ja.
Und wenn jetzt du mit deinen potenziellen Wählerinnen redest, was gibt es so für Thematiken, die du schon mal mit besprochen hast? Oder Frage an dich?
Ich bewege mich halt schon noch sehr in meiner Bubble. Mein Nachteil oder in diesem Sinn ist halt, dass ich bis jetzt noch kein politisches Amt habe. Das heisst, ich werde auch wenig so an, oder eigentlich gar nicht an Podien und Veranstaltungen etc. eingeladen. Von dem her, mit den Leuten, die ich jetzt auch so ins Gespräch komme, die sind mir sage ich jetzt, 95% positiv gestimmt. Ja,
weil es
grün oder ein Mensch mit einer Behinderung ist oder einfach ein Kollege oder so. Ja. Wo ich so ein bisschen mehr merke, ist jetzt beim Unterschriftensammeln für die Inklusionsinitiative.
Ah, cool, ja.
Wo ich jetzt so ein bisschen auch als Wahlkampfmittel probiere einzusetzen. Am Samstag habe ich zwar jetzt meine Wahlunterlagen vergessen daheim, also meine Professionalität ist auch sehr handgestrickt. Aber dort merke ich natürlich schon, wenn es ums Thema Behinderung geht, ich sage es mal gerade so bei jungen Leuten, dass einfach das Interesse nicht da ist und vielleicht auch das Bewusstsein nicht da ist, dass nicht einfach eine Behinderung, zum Beispiel das Geburtsgebrechen ist, sondern dass das auch ein Unfall kann sein und eigentlich jeder kann treffen. Und
spätestens im Alter sich eh jeder irgendwie mit einer Art von Behinderung vielleicht muss auseinandersetzen.
Reden wir hier noch von Behinderung? Also Alter ist ja, glaube ich, also ich weiß, was du meinst.
Ja, also mit, so meist mit dem Rollstuhl und Rollator und so. Ja. Also irgendwann wird Barrierefreiheit, um das vielleicht grösser zu machen, thematisiert, ob es jetzt im Alter ist oder ob es bei einem Unfall ist oder nur ein kurzgehender Unfall mit Reha oder so.
Ja.
Ja, doch, doch.
Und da habe ich schon eine gewisse Ernüchterung jetzt auch bei mir mal festgestellt. Cool. Das ist natürlich das erste Tief nach dem Höhenflug. Und vielleicht im Allgemeinen so ein bisschen die Politikverdrossenheit, die man halt so ein bisschen auch den Jungen nachsagt, wo ich jetzt einmal sicher beim Unterschriften sammeln.
Ja, und ich glaube halt, da ist halt Covid oder so, dass miteinander sich noch austauschen, sich wieder miteinander zuhören, wo halt vielleicht in der Covid-Zeit sehr auf einem selber war, ist vielleicht auch wieder eine Gewöhnungszeit dran, sich so auszutauschen, weil vorher vielleicht nur daheim gewesen bist oder nur in deinen begrenzten Dingen. Also, das merke ich oft.
Okay.
Aber
das ist ein Beispiel, was dir jetzt da so
aufgefallen ist. Ja, einfach, du merkst, wie, also ich habe einfach ein das Gefühl, ich bin natürlich ein kommunikativer Mensch. Also ich zwinge manchmal mein Gegenüber ein bisschen zum Reden und zum auch vielleicht nachdenken. Aber es ist schon sehr momentan, jeder schaut ein bisschen für sich auch mit den ganzen Naturkatastrophen und eigenen Problemen und Krankenkasse. Also das ist momentan sehr ich bezogen, was ich aber auch kann verstehen, wenn ich die allgemeine Weltlage ein bisschen sehe.
Ja, gleich muss man das gesellschaftlich lösen. Das ist jetzt meine
natürlich. Meine. Darum probiere ich auch durch den Dialog immer wieder Leute anzubringen. Und ich bringe es auch immer wieder fertig. Aber den grossen Hosenlauf bringe ich auch alleine fertig.
Ich glaube, da müssen wir zusammen ins Sagmal.
Gut, super. Gehen wir auch. Was kannst du jetzt, wenn du bist ja Profisportler gsi, adaptieren aus deinem Profisportlerleben für deine politische Laufbahn? Welche Skills kannst du aus dem Paracycling rausnehmen? Aber du hast schon gesagt, dass gerade ausschauen, nicht links und nicht rechts, das kommt sicher auch vom Sport, aber gibt es sonst noch etwas?
Ich denke, das ist in der Politik halt eher eine Schwäche, weil in der Politik muss man vielleicht eher einmal noch links und rechts und
oben unten.
Genau, und so seine Bubble verloren ist sicher noch wichtiger, aber ich sage jetzt mal, halt den ganzen Umgang mit Medien, mit können vor Leuten reden, das habe ich sicher im Sport gelernt und das kommt mir jetzt auf jeden Fall zu gut. An der TV von der Delegiertenversammlung von der Grünen durfte ich die Inklusionsinitiative vorstellen. Das ist jetzt einfach so rein vor Leuten reden, nicht mehr so eine Schwierigkeit von mir. Und also ein bisschen das Wissen, was ich jetzt auch bei dir ein bisschen wieder brauche, auch mich Fragen zu stellen. Zuerst einmal überlegen, bevor man antwortet. Das schadet sicher niemandem, aber...
grundsätzlich nicht, nein.
Das ist jetzt, denke ich, so das. Und wo ich halt jetzt in der Politik auf jeden Fall profitiere, ist, dass ich einfach durch den Sport einen Namen habe, wo man immer so ein bisschen in meinem Umkreis ein bisschen kennt, was mir sicher einen Startvorteil kann geben kann.
Ja, was ich sicher denke, aber da kannst du mich gerne korrigieren, die jahrelangen Trainings sind wahrscheinlich auch der Durchhaltewille, sich immer wieder zu zeigen, in einem anderen Setting, jetzt auf der politischen Bühne, aber das immer wieder dranbleiben, immer wieder so, immer wieder Boxentour mache, glaube ich, hilft schon auch, weil du jahrelang Spitzensport betrieben hast. Kann ich mir jetzt so vorstellen.
Ja, gell, den Beweis muss ich zuerst noch liefern. Aber also, ich bin noch relativ neu in der Politik und von dem her ist jetzt alles noch neu und aufregend und so. Da würde ich mich jetzt noch nicht auf Test rauslassen, diplomatisch ausgedrückt.
Sehr.
Aber das kann ich natürlich jetzt schon, gell?
Ja, ich sehe, wenn mal Diplomatie das beherrscht. Was hätte ich denn zum Paracycling gebracht, wenn wir jetzt ein bisschen noch eine Rückschau halten?
Ich hatte einen Unfall gehabt mit 13, vor 20 Jahren. Und als ich dort in der Reha im SPZ Notwil war, dann war ich in einem Viererzimmer und der zweitjüngste in diesem Zimmer war irgendwie gefühlte 50. Und wir haben auch so die gleichaltrigen oder so nahe zu gleichaltrigen Gefährten oder so gefehlt. Und mein Physiotherapeut hat mich dort in Notwil in eine Jugendsportgruppe angemeldet. Und der Trainer dort, Paul Odermatt, der meine ganze Karriere mich begleitet hat, habe mich dort in ein Handbike gesetzt und ich bin vorher schon gerne Velo gefahren, von dem war das sehr naheliegend, es hat mir Spass gemacht. Zuerst ist es vor allem darum gegangen, einfach mit diesen Gleichaltrigen auch auf Augenhöhe wieder Sport zu machen, mich zu bewegen. Und dann bin ich dann irgendwie so ein bisschen in richtig Spitzensport langsam gerutscht.
Also hätte auch deinen Weg, den Paul, gestreift, weil meinen Weg hat er auch gestreift.
Ach so.
Er ist lange mein Sportlehrer gewesen in der Institution Rotec.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Mir hat das Feuer vom Sport nie so empfachen können, aber vielen von meinen Mitschülerinnen oder jetzt auch dich. Also eine grosse Faszination für das Feuer, das der Paul immer noch hat.
Ja, das ist wirklich mega beeindruckend zu sehen, wie er auch immer wieder Junge dazu bringt, ja, Sport zu entdecken und eben gleich die ganze Bandbreite abdeckt, eben von Neueinsteigern zu absoluten Spitzenathleten wie Marcel Hug,
ja,
und so weiter.
Wann ist denn die Entscheidung gekommen, das Level aufzustellen und das probieren als Spitzensportler zu machen? Wenn jetzt der Ärmel wirklich reingenommen wurde, die Verbissheit gekommen
ist? Also ich glaube, das Coole, also wieso ich es auch so lange gemacht habe, ist einfach, dass ich schon ehrgeizig war, aber nie verbissen. Weißt, das hat wirklich immer Spass gemacht. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, in der Sportklasse vom Gym Liestel aufgenommen zu werden. Was am Anfang auch ein Grund war, dass ich überhaupt, also dass ich in der Sportklasse bin, ist nicht nur wegen dem Sport gewesen, sondern auch, dass ich einfach als Mensch mit einer Behinderung mehr Zeit bekommen habe, also weniger Wochenstunden Schule, gleich mehr Zeit für in den Alltag einzufinden. Ich bin dann, das ist 2006, also erst irgendwie 6-7 Jahre im Rollstuhl gewesen, also ich habe immer noch von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Und als ich dann halt so ein bisschen mehr mit meinem Leben dran gekommen bin, habe ich dann die Zeit auch immer mehr in Sport investieren und auf das aus hat es mir dann, wie du sagst, den Ärmel reingenommen und nachdem plötzlich die Paralympics London 2012 so am Horizont auftaucht und wo ich dann gemerkt habe, hey, pff, mit lange ganz viel Glück kann ich mich dort um einen Platz bewerben, dann habe ich dann möglichst viel auf die Karte gesetzt.
Wenn man mit Parasportlerinnen so redet über Paralympics, kommt immer ziemlich schnell London 12.
Das überrascht mich jetzt nicht.
So. Nein, mich auch nicht. Vor allem, sag mir mal, was ist die Faszination London 12 gewesen? Du hast mehrere Paralympics mitgenommen. Was hat London speziell gemacht?
Also London sind meine ersten Spiele gewesen, von dem ich den Vergleich vorher nicht. Aber meine, die Rennen, die ich vorher gefahren bin, das waren irgendwelche Hundsverlochten im hintersten Krachen gewesen. Das Grösste war irgendwie eine Weltmeisterschaft in Kanada, aber auch die war halt irgendwo im Nirgendwo gewesen. Und in London hat es plötzlich Leute gehabt, die zuschauen wollten, wie wir Velo fahren. Ja. Das war mega cool gewesen. Es war einfach super stimmig gewesen. Wir sind dort außerhalb von London auf einer ehemaligen Formel 1 Strecke gewesen und die Zuschauer dort haben picknickt und haben einen hohen Lärm gemacht. Es war einfach Hammer gewesen, das Wetter war überhaupt nicht englisch gewesen, es war einfach irgendwie 10 Tage strahlender Sonnenschein gewesen. Wir sind dann einmal mit dem Zug auf London rein, um im Village irgendwie Physiotherapie oder zu essen. Und die Leute waren so begeistert, sind auf uns zugekommen. Ich meine, ja, das war einfach so ein der geilste Sieg ever. Und ja. Das macht einfach mega Spass gemacht. Und Schlussfeier mit Coldplay und das alles, das sind
ja, Erinnerungen. Und noch mit einer Medaille, oder? Für die ersten Spiele.
Stimmt. Das war noch so das Sahnehäubchen, genau.
Wie, was ist denn da durch den Kopf, wo dann plötzlich die Medaille über den Kopf gestreift worden ist? Hat man da sich Gedanken gemacht, wie der Weg war? Oder was hat man da studiert?
Dass sich eben schwer ist. nein, also ich glaube, also, ich bin da einfach so im Film drin gewesen, ich meine.
Ja.
Das war so surreal gewesen. Ich mag mich an das Strassenrennen erinnern. Irgendwie plötzlich hat es noch so Kameratöpfe vor uns gehabt. Dann bin ich einfach irgendwie in der ersten Runde und dachte, ja, ich gehe ein bisschen in die Spitze, dass ich wenigstens einmal im Fernsehen bin. Und nachher ist das Runde für Runde gegangen. Und hey, ich gar nicht mehr sagen, es war einfach mega geil gewesen. Es hat einfach gepasst irgendwie. Es war auch mit dem Team her mega cool gewesen. Und
aber du hast jetzt die ersten Paralympics 12 gehabt. Die letzten hast du im 21 Jahr in Tokio. Wie hat sich in dieser 9-jährigen Laufzeit der Parasport entwickelt? Und wie entwickelt er sich jetzt weiter, du als Funktionär?
Also einerseits ist einfach das Niveau steigt Jahr zu Jahr. Auch die Weiterentwicklung von Material ist sicher gerade im Paracycling-Sport ein sehr wichtiger Punkt. Aber auch, dass immer mehr Nationen dazukommen. Und ich glaube, es hat irgendwie so nach Peking wahrscheinlich etwa angefangen, dass es immer grössere Felder gibt, was mega schön ist. Und mit London, mit Channel 4, wo der das erste Mal in England oder im UK das einfach mit der ganz, ganz grossen Kelle angerührt hat, haben, glaube ich, auch viele Medien gemerkt, hey, das ist wirklich Spitzensport auf höchstem Niveau und die Leute wollen das auch sehen. Und das hat dann einfach, glaube ich, auch die Wahrnehmung vom Parasport im Allgemeinen gefördert.
Was hat dich denn dazu getrieben, dann jetzt noch Funktionär zu werden und eigentlich den Rollentausch zu machen?
Das ist ein reiner Zufall. Ja. Ich habe nach Tokio mich entschieden, zum zurücktreten. Ich habe dann eine Sachbearbeiterstelle im Kanton Basel-Land bekommen, befristete. Und plötzlich habe ich das Telefon bekommen, ja, Draht- und Paracycling-WM sucht jemanden, der sich im Paracycling ein bisschen auskennt. Und
bisschen, du kennst.
Genau, so. Oder ja. Ein bisschen mehr als die, die sonst geschafft haben. Und es ist für mich grossartig. Ich habe mich immer auch gerne für den Sport engagiert und halt die Scheuklappen schon in meiner Sportkarriere nicht immer ganz so eng angehabt. Ich habe mich in der Athletenkommission von der UCI engagiert. Ich war lange Jahre Athletenvertreter von den Handbiker. Und so habe ich mich halt auch so ein bisschen mit dem technischen Aspekt immer ein bisschen befasst gehabt und das auch noch so ein bisschen in meinem Rucksäckchen mittragen können. Ja, ich finde es mega cool, wie hier wieder eine Tür aufgegangen ist und ich jetzt hier bei dieser ersten mega inklusiven oder integrierten WM kann ein Putzlistein dabei sein.
Was erwartet Zuhörerinnen im 24. der Cycling-WM aus Parasicht-Sicht?
Also, das Geilste aus meiner Sicht ist wirklich einfach, dass wir zu den Leuten gehen können. Also cool. Das Ziel wird auf dem 16-Leuter-Platz bzw. auf der Bellerive-Strasse sein. Das heisst, man muss nicht halt irgendwie auf Hintertuckungen gehen, um Parasport vom Feinsten zu sehen, sondern man kann wirklich einfach auf Zürich kommen. Man hat dort ein tolles Velofest. Wir haben jeden Tag haben wir Pararennen und Non-Pararennen. Alle Sportklassen, alle Rennen gehen über die gleiche Ziellinie und wir sind wirklich auch dran, ein super vielfältiges Rahmenprogramm aufzustellen, dass man wirklich dort...
Kann man noch schon etwas sagen? Ist das noch kein...
Man kann sagen, dass wir ein super vielfältiges Rahmenprogramm werden aufstellen.
Gut, ich komme dann mal schauen.
Das ist gut, es sind alle herzlich eingeladen.
Was ist bis jetzt also die grösste Herausforderung jetzt für deinen Job? In deinem Job etwas zu erklären oder kannst du auch noch skizzieren, was ist für das Thema Paracycling jetzt für die WM so für dich schwierig gewesen oder nicht schwierig, herausfordernd?
Was halt wirklich ist, dass wir auch zwei Weltmeisterschaften in eine integrieren. Das heisst, sind einfach nochmal viel mehr Rennen, die das Paracycling halt mitbringt, mit all den verschiedenen Divisionen und Sportklassen, wo man einfach in die 9 Tage hat müssen reintun, dass es aufgeht. Und das ist sicher vor allem jetzt am Anfang meine Hauptaufgabe gewesen, um einerseits halt spannende Rennen können zu garantieren, sei es für die Zuschauenden, aber auch für die Athletinnen und Athleten. Und dass das halt alles aneinander vorbeigeht, wenn jetzt es Non-Para-Rennen irgendwo immer außerhalb in Winterthur startet, dann werden wir in Zürich schon Para-Rennen haben und dass die dann aneinander vorbeikommen, diesen Beweis müssen wir dann auch schuldig sein, aber das ist sicher sehr spannend oder sehr aufwendig gewesen. Und das andere ist halt auch einfach, was drumherum noch läuft. Eben, du hast deine Erfahrungen auch gemacht im Thema Inklusion, Barrierefreiheit, einerseits das ganze Team sensibilisieren. Ja. Also sie stehen eh alle dahinter, weil sie eben die Rad- und Paracycling-WM einfach mega geil finden. Aber gleich sind auch sie Botschafter innen, wo die ganze WM nach außen tragen und halt bei ihnen so ein bisschen Ängste und Hürden abbauen, aber auch informieren über Schwierigkeiten, die vielleicht sie nicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Ja.
Und halt den genormten Alltag ein bisschen ausdehnen, weil halt jetzt Inklusion auch eine neue Gesellschaft mitbildet. Und jetzt
wie meinst du genormten Alltag?
Weißt du, so, wir haben ja schon Rad-WMs gemacht, wo eben zwei AI sein müssen und man weiß ja, wie die eine funktioniert und wie die Abläufe funktionieren. Das nehme ich als genormten Alltag war. Ja. Und jetzt kommt das plötzlich dazu und vielleicht muss man da auch ein paar Anpassungen machen, wo jetzt halt 10 oder 15 Jahre immer so gelaufen ist. Plötzlich kommt da aber noch eine Facette mehr rein. Da habe ich schon gemerkt, habe gewisse ein Schwierigkeiten plötzlich neu anfangen zu denken. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Das, was du jetzt beschreibst, ist halt mehr eine Herausforderung für einen internationalen Verband als für die UCI. Ja. Wir machen alle das erste Mal eine Rad-WM. Das heisst...
Das hilft.
Das hilft vielleicht. Es ist halt auch einfach, dass wir nur einen Versuch haben. Der muss einfach sitzen.
Aber mit Druck kannst du gut umgehen.
Ja, ich hoffe es ja.
Nein, aber ich... Was ich so höre, es freut sich sehr viel. Auf was können sich Zuhörerinnen freuen? Also, an welchen Anlass oder auf welches Sahnehäubchen freust du dich am meisten, wenn du jetzt so an die 9 Tage denkst? Gibt es da einen Wettkampf oder deine ehemalige Klasse? Oder auf was freust du dich? Oder einfach auf den ganzen Anlass?
Also A, auf einen ganzen Anlass. Wir sind jetzt in Glasgow gesehen, gehen die diesjährige WM schauen. Und dann ist mir wirklich erst so richtig klar geworden, wie gross das wird. Also wenn es aus dieser Parawelt, auch mit Paralympics, das ist einfach unglaublich, wie gross das war. Was wirklich sensationell ist, wo ich mich mega drauf freue, ist, dass wir das Handbike Team Relay am ersten Tag als Eröffnungswettkampf werden haben.
Cool.
Und es wird auch das einzige Rennen sein an diesem Tag. Zusammen mit einer tollen Eröffnungsfeier, wo wirklich der Parasport einfach mal einen Pflock einschlagen kann. Und dann ist eigentlich das geilste Rennen von der ganzen WM schon gelaufen und alles andere ist dann
Zugabe.
Genau.
Jetzt, wenn wir noch ein bisschen so schauen, wo kann man dich jetzt bis zum 22. Oktober vielleicht noch sehen? Aber man muss wahrscheinlich auf Baselland kommen, aber gibt es Veranstaltungen, wo vielleicht gleich schon ein bisschen deine Spuren kannst abverdienen oder so. Oder auf Social Media kann man dich verfolgen. Wo sieht man dich überall?
Primär natürlich auf Social Media, vor allem wird auf Insta verlinkt. Bin ich aktiv. Bin aber auch dran, meinen Facebook-Account wieder abzustauben. Sonst werde ich einfach so ein bisschen im Baselbiet aktiv sein. Sei es mit Unterschriften sammeln für die Inklusionsinitiative. Aber sonst habe ich noch eine relativ rollende Planung, weil ich wirklich auch sehr einfach meine Kräfte einteilen muss.
Ja.
Und neben Arbeiten und sonst Leben ist dann Politik wirklich noch so das dritte Ross im Stall. Und da habe ich jetzt gemerkt, dass ich mich jetzt ab und zu schon überlüpft habe. Und darum bin ich sehr an mir selber am Arbeiten, um mit meinen Kräften einigermaßen sorgsam.
Dass alle Rössli gleich viel Futter bekommen und auch das eigene genug Futter
vor allem, bekommen. Dass das Rössli, das zum Beispiel jetzt Geld einbringt, vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Hafer im Trog hat.
Ja, das sehe auch ich mit meinen verschiedenen Hüten. Es ist dann halt gleich eine Priorisierung im ganzen
Leben. Wem sage ich das? Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass wir das auch kommunizieren, dass wir halt vielleicht einfach auch nicht so viel Sprit im Tank haben, jeden Tag.
Ja, ich habe dann einfach immer wieder das Gefühl, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich, wenn dann unsere Arbeit oder unsere Performance mit Fußgängerinnen verglichen wird, das sind ganz andere Herangehensweisen, weil einfach rein körperlich schon. Oder das sage ich auch immer mit dem Energiedefizit, wo andere mit 95 etwas starten, für mich vielleicht bei 80. Mhm. Und das wird irgendwann ungleich. So, aber das muss man halt immer wieder kommunizieren. Aber ich habe eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie du als Zuhörerin wahrscheinlich immer schon weißt, gibt es jetzt noch eine Fragerunde, wo du mir ein, zwei Fragen aufstellen darfst. Tobi, schieß los.
Ja, mir würde es halt wirklich wundern, wie du als jetzt Inklusionsbeauftragter mit dem umgehst, dass du halt gleich einfach ein Experte bist für Barrierefreiheit im Rollstuhl.
Mhm.
Wie kommst du zu deinen Infos? Wie handhabst du das?
Also, was ich gemerkt habe, seit ich auch verantwortlich bin für das Thema Inklusion, habe ich gemerkt, wie verschiedene Hüte ich habe. Also wenn ich verantwortlich im Team bin, dass ich ein Teamplayer bin und diese Sicht muss auch vertreten von einem Haus oder von einer Arbeitgeberin, aber in der gleichen Thematik auch noch Aktivist bin und irgendwo durch die zwei sich manchmal auch ein bisschen tangieren. Und wem gibst jetzt mehr Priorisierung? Und du solltest aber alle mit ins Boot nehmen. Das ist dann manchmal auch nicht ganz einfach, wenn sich dann so Routinen eingeschlichen haben. Wie plant man eine Veranstaltung? Und plötzlich sagt man, sind da plötzlich mehr Plätze, wo aber dann mehr Raum braucht im Theater, wo dann vielleicht bei zwei Rollstühlen, wenn du zusätzlich machst, vier Sitzplätze weg sind und du nimmst dann eigentlich vier Plätze weg für zwei und dann hast du zwei Minuten. Das sind dann so Sachen, wo ich dann schon so gemerkt habe, das ist dann schon alle Hüte, wo du gesagt hast, Rössli, plötzlich glücklich zu machen, ist dann schon manchmal schwierig. Und ich bin halt eine Person, wenn ich auch Infos brauche, kann ich halt einfach bohren und fragen und manchmal auch ein bisschen mühsam sein, dass ich dann wirklich an das noch komme, was ich am Ende des Tages brauche.
Sehr spannend. Und was mich jetzt noch so ein bisschen erstaunt, ist eigentlich so ein bisschen so die Verzettelung von all diesen verschiedenen Organisationen, die sich um diverseste Anliegen von Menschen mit Behinderungen kümmern. Wie hast du das bis jetzt so erlebt?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Diplomatie an den Tag lege, wie du jetzt das ganze Interview. Ich denke, es braucht alle Organisationen und alle Playerinnen braucht es. Nur habe ich manchmal das Gefühl, ist das halt dann auch manchmal das, was dann fast verunmöglicht, weil alle Playerinnen das Maximum wollen, vor allem für sich und nicht für die Sache. Oder so lange schon in einer Stereotyp drin sind, dass man denkt, wenn jemand Neues kommt und eine neue Idee hat, muss man die wie wachrütteln, dass man sagt, wir sind da, dass man sie wie zwei, drei Mal muss punktieren, dass sie merken, du, die haben jetzt wirklich eine Idee. Und da müssen wir vielleicht mitmachen, dass sie nicht so ihre blinden Flecken haben und einfach nichts die gleichen tun und einfach immer nur frustriert bleiben. Das ist schon etwas, was ich auch sehr unterschätzt habe. Wie viele Player in der Inklusion dabei sind, wo gar noch nicht so klar umrissen sind, wenn du frisch in das Thema reingehst, merkst du, wie viel das aber, wie viele Köchinnen da mitköcheln. Also das ist sagenhaft und da lehre ich ganz, ganz viel.
Spannend zu hören, dass es dir auch so gut.
Ja, da bin ich plötzlich so, aha, Fußgängerinnen haben auch Bedürfnisse und die werden die so und so vertreten. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir alle miteinander. Aha, spannend, ja, ist gut. Das habe ich auch gemerkt bei der Behindertenarena, zu der Behindertensession, wo wir dann wirklich müssen, zwei Tage lang eigentlich mit einer Gesellschaft, mit einer gehenden Gesellschaft über das Wording anfangen diskutieren, weil mir oft Zuschriften bekommen, ja, das Wort Behinderung sei diskriminierend. Und du aber dann gemerkt hast, das tut ihnen weh. An den Fußgängerinnen weh, dass sie sich mit dem Wort Behinderung auseinandersetzen müssen. Da geht es aber gar nicht um Personen mit einer Behinderung, sondern sie diskutieren, wie es für sie angenehm ist. Und das ist dann höchst spannend gewesen, dass dann plötzlich um Bedürfnisse von einer privilegierte Gesellschaft gegangen ist. Also,
das ja, ich. Spannend, weil ich gerade am Samstag beim Unterschriftensammeln eine ähnliche Diskussion hatte. Und ich wünschte jetzt gerade, ich hätte deinen Input vorher schon gehört.
Ja, nein, also da lerne ich immer wieder dazu. Manchmal denke ich so, komm, lass mich doch mit Inklusion in Ruhe. Ich will doch alle auch nicht. Und gleich habe ich ein innerliches Gefühl, wo ich denke, mal, ich will jetzt, dass das funktioniert und dann mache ich wieder einen Hosenlupf. Darum ist es manchmal gar nicht so abwägig, dass man in die Sagmäle reinsteigt und einfach den Hosenlupf-Inklusion macht und einfach mal einen Pflock einschlägt und sagt, jetzt machen wir das. Das ist eine Haltungsfrage. Und jetzt kann kommen, wer will. Aber wir haben jetzt die Fahrtrichtung.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, zu sehen auch, wie soll ich sagen, dass eine Veranstaltung, also du kannst nicht alles beim ersten Mal richtig machen und du kannst nicht allen gerecht werden. Und, aber dass man dann auch kommuniziert, das können wir bieten, das nicht.
Ja, klar und ehrlich kommunizieren hilft, glaube ich,
ja,
in dieser ganzen Thematik. Und ich glaube, vor allem die Leistungsgesellschaft oder die, die meinen, sie gehören zu der Leistungsgesellschaft, müssen dann wieder mal lernen, dass durch Scheitern oder durch ein bisschen unangenehme Sachen plötzlich ein Potenzial aufmacht, über etwas nachzudenken und plötzlich wieder Energie frei schaffen, wo vielleicht einfach in der Einfachheit vom Alltag denkst, ja, wir haben es immer schon so gemacht. Immer nur so gemacht heisst einfach, ich gehe den einfachen Weg. Einfach ist nicht immer der Beste, ja, sondern einfach der Einfach.
Ja.
Und das muss ich glaube, eine ganze Gesellschaft sich langsam überlegen, ob einfach für die Gesellschaft gut bedeutet oder einfach einfach ist.
Ja, weise Worte. Ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen.
Nein, ich danke dir recht herzlich, lieber Tobi, und ich
danke dir
für den Rest vom Wahlkampf ganz viel durchhalten will.
Genau, merci. Hashtag Tobi vor Bundeshaus.